sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur Folge 146 von Sideline, der USL Podcast. Und wie immer ist auch der liebe Wulf mit dabei.
Guten Abend.
Und damit ihr es nicht verpasst, weil wir hätten es fast verpasst, sagen wir das eine gleich am Anfang. Die USL Super League startet am kommenden Wochenende. Warum wir es sagen? Ganz einfach. Ehrlich gesagt, die Liga hat nicht so richtig viel Werbung dafür gemacht, also zumindest nicht so in den sozialen Netzwerken. Uns ist nur durch Zufall aufgefallen, dass es jetzt am Wochenende losgeht. Aber so irgendwie Preseason und so weiter hat man irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen. Was ist so dein Eindruck davon?
Ich muss zugeben, dass ich ja sowieso grundsätzlich fast keinen der generellen USL-Teams persönlich folge, sondern wenn den jeweiligen Ligen. Und außer halt die Teams liegen mir sehr am Herzen, dann nach ich das natürlich. Heißt, wenn man da vielleicht gefolgt wäre, hätte man vielleicht noch gesehen, ja, die haben gerade Preseason gegen die Uni von Florida oder so. Aber die Super League selbst hat nicht wirklich was gepostet, was überhaupt den Start der Saison angeht oder Preseason-Ergebnisse, sondern maximal die Transfernachrichten geretweetet oder repostet. So kam es auch für mich überraschend, als ich dann für heute den Trailer zur neuen Saison gesehen habe. Und was mich auch verwirrt, das hat mir noch keiner richtig erklärt, ist eigentlich, was wird aus den neuen Teams? Denn wenn man sich mal anguckt, wer jetzt in der Liga dabei ist, sind das alle bekannten Teams plus Sporting Jacksonville. Ich glaube also 9 Teams insgesamt. Aber wenn man bedenkt, dass ja eigentlich für die Super League ein großer Haufen weiterer Teams zugesagt worden ist, wo das dann eigentlich meistens hieß, wenn ich mich richtig erinnere, die kommen dazu, wenn die erste Saison durch ist, dann frage ich mich, wo zum Beispiel die Teams wie aus Chattanooga oder aus Phoenix oder die anderen bekanntgegebenen Teams aktuell stecken. Und das Kuriose ist, seitdem die Super League einen Sponsor im Namen hat, haben die eine komplett neue Webseite aufgesetzt. Und auf der Webseite wird nirgendwo erwähnt, dass es Expansion-Teams geben soll. Meistens hast du auf einer USL-Webseite so eine Liste, das sind die aktuellen Teams und die kommen noch mit dazu. Und es gibt diesen Punkt nicht. Das heißt, ich war dann heute nicht nur verwirrt, okay, die Super League geht wieder los, sondern wo ist denn der Rest der Teams? Und ja, deswegen die erste USL-Damenliga, die ja parallel mit der NWSL die erste Liga spielen möchte, die wird am Wochenende wieder starten mit der Regular Season, der quasi Herbstsaison, könnte man es nennen. Und die Spiele gibt es nach wie vor auf YouTube. Das ist immerhin gleich geblieben. Ansonsten viel Verwirrung.
Absolut, absolut. Ich gucke mir gerade mal den Instagram-Kanal von Brooklyn FC an. Aber also ja, da ist ein bisschen was gepostet worden. Das ist alles ein bisschen mysteriös, sagen wir es mal so. Warum ich mir den Instagram-Kanal von Brooklyn FC ansehe, ist ganz klar. Sie haben das Eröffnungsspiel gegen Tampa Bay Sun FC. Und das Ganze wird am Sonntag um 1 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Ja, ansonsten gibt es die Partien Sporting Jacks gegen DC Power, Fort Lauderdale United FC gegen Lexington und Dallas Trinity FC gegen Spokane. Ja, das war's aber erstmal. Und ich scroll gerade ein bisschen durch und bin immer noch irritiert darüber, wie wenige Teams es in dieser Liga gibt und dass es Teams gibt, die schon wieder ziemlich spät einsetzen. Also ich bin nicht so richtig, noch immer nicht so richtig überzeugt. Aber mal sehen, vielleicht überraschen sie mich ja. Immerhin sind es ja in dieser Saison schon 9 Teams, die in dieser Liga spielen.
Ich bin ganz dabei. Also ich hätte mir mehr Transparenz gewünscht. Vor allem auch, was aus den ganzen gerüchteten Teams jetzt wird oder werden könnte, die eigentlich schon längst bekannt gegeben werden sollten, dass sie jetzt langsam mitmachen. Und wenn sie die alte Webseite quasi stillgelegt haben, die du gar nicht mehr aufrufen kannst, kannst du nicht mal mehr nachgucken, wer da eigentlich gerade noch bestätigt gewesen ist. Das heißt, irgendwie alles ein wenig intransparent. Also A, dass es überhaupt wieder losgeht Und B, naja, wer eigentlich wann noch dazukommen könnte. Und da ja müssen wir jetzt mit neuen Teams klarkommen, wodurch sich nicht wirklich alles perfekt spielen lässt. Aber hey, es geht wieder los. Es gibt wieder die erste Damen in der USL. Und vielleicht ja ein paar schöne Tore in den nächsten Spielen, die wir besprechen können.
Mal sehen, mal sehen. Es gibt aber trotzdem eine durchaus gute Nachricht. Zumindest aus deutscher Perspektive. Denn ein alter Bekannter kommt zurück. Um wen handelt es sich denn?
Es handelt sich um einen Menschen, wo man sofort weiß, dass er höchstwahrscheinlich wirklich aus Deutschland kommt. Denn der gute Mann heißt Oliver Semmle. Und ja, er spielte vor ein paar Jahren bereits für eine Saison in der USA Championship, damals für Louisville, und hatte da eine sehr gute Zeit gehabt. Natürlich kann man erwähnen, wenn du fürs beste Team der Liga spielst, hast du wahrscheinlich auch eine gute Zeit als Torwart. Aber er hatte für Louisville 35 Spiele und davon 14 ohne Gegentor. Danach wechselte er in die MLS zu Philadelphia Union, wo er theoretisch die Nummer 2 hinter Andrew Blake war. Und im Vergleich sind es jetzt knapp 2 Saisons gewesen seit damals und er hat nur 18 Spiele gespielt. Das heißt, von 35 Spielen für Louisville einer Saison, 18 Spiele seitdem für Philadelphia insgesamt. Und er wird jetzt bis zum Saisonende von North Carolina ausgeliehen und kehrt damit in die Championship zurück. Was mich jetzt interessiert, da du die MLS weit mehr verfolgst als ich, ist dir Oliver überhaupt noch groß aufgefallen? Hat er Spielzeit gekriegt? Weil rein von den Statistiken her ist es natürlich ziemlich wenig.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass er in der einen oder anderen Partie eingesetzt war und das auch absolut in Ordnung war. Aber ehrlich gesagt, er ist dann nicht groß aufgefallen. Was aber durchaus auch für einen Torhüter sprechen könnte, wenn er nicht groß auffällt. Aber ja, ich glaube, er hatte tatsächlich gar nicht so viel Spielzeit. Und dementsprechend ist das dann untergegangen. Andrew Blake war eine Zeit lang verletzt gewesen oder hatte nicht gespielt. Deswegen stand er dann im Tor. Und da hat er, fand ich, seinen Job soweit gut gemacht. Aber ja, als gerankter Nummer 2 sitzt du dann halt wieder auf der Bank, wenn der Hauptkeeper wieder da ist. Was auch okay ist, weil Andrew Blake ist durchaus ein guter Torhüter.
Und soweit ich weiß, korrigiere mich gerne, falls es nicht stimmen sollte, gibt es ja die Gerüchte, dass sie, wie heißt es mal, Kalender von Inter Miami noch dazu holen. Das heißt, wenn dem so wäre, wäre dann ja nochmal höchstens maximal Torwart Nummer 3. Und für die Next Pro wäre es zu schade. Also es ergibt schon Sinn, dass er die Leihrückkehr macht, auch weil es ja einen internationalen Roster-Spot kostet für die MLS. Aber ich bin gespannt, weil North Carolina hat durchaus gute Keeper, die als mit doch die recht guten in der Liga gelten. Und vor allem ist die Saison jetzt nicht mehr so lange zu gehen. Also noch 2-3 Monätchen, dann sind die Playoffs. Das heißt, er müsste jetzt schon sehr, sehr viel spielen in allem quasi, um eine krasse Relevanz zu bekommen. Und selbst dann, wenn jetzt bei Philadelphia nichts geht, müsste man ja dann trotzdem gucken, wo es danach für ihn weitergeht. Weil ich glaube, solange Philly habe ich gerade Philly gesagt? Ja, doch, passt ja. Solange Philly mit Blake und mit Callender aufwartet, kommt er da, glaube ich, nicht so schnell vorbei.
Nee. Mir ist auch gerade aufgefallen, 25 hat er ja gar nicht für in der MLS gespielt, sondern er hat ja nur ein paar Spiele in der MLS Next Pro gehabt. Wobei ich dann da aber auch schon wieder merkwürdig finde, dass er da nur 5 Partien hatte. Und die Einsätze, an die ich mich erinnerte, waren 2024 gewesen. Das dürfte die Zeit gewesen sein, wo Blake verletzt war und er dann stattdessen im Tor stand, ja, und seitdem halt nicht. Das ist dann, also klar, wenn Callender jetzt dann da ist, ich überlege gerade, ob die Verpflichtung schon offiziell ist, aber wenn nicht, dann wird die in den nächsten Tagen offiziell gemacht. Die Quellen, die das schreiben, sind schon sehr zuverlässig. Und ja, dann ist es natürlich eh nahezu unmöglich, da an beiden vorbeizukommen, sodass der bessere Weg durchaus eigentlich die Championship wäre, aber er ist eben nur für die paar Monate ausgeliehen, mal sehen, was dann passiert. Mal sehen, was passiert, könnte man auch als Stichwort für ein anderes Thema nehmen. Denn es gibt Stadion-News zu einem Stadion, in dem ich jetzt erst kürzlich war. Und das sind durchaus interessante News. Aber worum geht's denn?
Die Pittsburgh Riverhounds. Ihr erinnert euch bestimmt an das tolle Stadion mit der perfekten Aussicht. Die gaben gestern also für uns am Mittwoch, für euch dann schon vor 2-3 Tagen, bekannt, dass sie ihr Stadion vergrößern werden. Und zwar auf, also nicht nur größer und schöner machen, sondern auch auf ein Stuhllimit von 15.000 Plätzen vergrößern wollen. Das ist dahingehend interessant, weil in dem Pressestatement direkt offiziell mit erwähnt wird, dass das ja das Limit ist, das man für die erste Liga in den USA erfüllen muss. Das heißt, gewissermaßen wird damit durchaus angeteasert, dass die Riverhounds planen, sobald das Stadion gebaut und verbessert worden ist, dass sie den Sprung in die dann kommende USL Premier Division, whatever, anstarten wollen. Finde ich interessant. Der Stadion an sich ist jetzt, ich würde jetzt sagen, ein klassisches US-Fußballstadion vom Design her. Also hohe, kompakte Tribünen ohne krasses Design. Aber die lange Seite, die zum Fluss zeigt, bleibt weiterhin offen. Das heißt, ihr könnt dann weiterhin von 3 Tribünen auf den Fluss gucken, habt die Skyline von Pittsburgh, habt den Zug, der vorbeifährt, habt den Fluss, die Boote und alles. Nur halt eben größere, modernere und wahrscheinlich auch kühlere Tribünen.
Na, den Zug, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Es scheint mir doch, dass die Mauern, weil der Zug ist ja quasi im Rücken von der länglichen Tribüne, dass da eventuell die Mauern höher gezogen werden und man ihn dann nicht mehr so wahrnimmt. Aber ja, der Blick aufs Wasser, der ist weiterhin erhalten, ist in meiner Augen auch die richtige Variante zu nutzen, weil klar, man hätte es zubauen können. Allerdings vermute ich, dass es eventuell auch einfach das Grundstück dann kurz hinter dem Stadion schon endet. Und sehr viel Platz war da jetzt nicht, weshalb man sich dann vielleicht auch einfach aus ganz pragmatischen Gründen dagegen entschieden hat, dann noch eine Tribüne hinzubauen. Aber es lässt dem Stadion auf jeden Fall den Charme, den es hat. Und an sich ist das auch durchaus clever, es so zu machen, weil aktuell hat man quasi 2,5 Tribünen, wenn man es ganz kritisch betrachtet. Du hast halt die eine längliche Tribüne, die gerade angesprochene, wo der Zug im Hintergrund fährt. Und du hast dann hinter dem einen Tor eine sozusagen halbe Tribüne, wenn man das so nimmt, wo die Supporters sitzen zurzeit. Und hinter dem anderen Tor hast du ja, also da oben ist dieser VIP-Lounge, war das glaube ich gewesen, oder irgendeine Art Lounge, wo man noch ein paar Plätze hat. Es ist eher so aufgebaut wie eine Bar im Prinzip. Und darunter hast du dann halt so die Shops und Essensverpflegung und so weiter. Und die Leute stehen ja vor allem eher dann am Rand hinter dem Tor. Also das ist ganz, ganz viel verschenkter Platz, der dort ist. Den nutzt man dann jetzt einfach künftig. Und man hat dann jetzt hinter beiden Toren richtige Tribünen. Nicht nur die halbe Tribüne, wie sie hinter dem einen Tor ist. Und kann dann da mehr Leute aufnehmen. Was allerdings interessant wird, ist die Frage, wie wollen sie das Stadion füllen? Also aktuell haben sie ja 5.000 Zuschauer. Sie liegen mit ihrem Durchschnitt, haben wir vorhin nachgesehen, jetzt auch nicht so weit runter. Also ich glaube 4.800 Pi mal Daumen. Das ist schon okay. Allerdings, wenn du es natürlich aufstockst auf 15.000, das könnte dann schon anders doof aussehen. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber klar, das Bekenntnis, dass das die Minimumanzahl ist für die erste Liga, ist schon sehr eindeutig, was ihr Plan ist.
Ich denke mir auch, es kommt wirklich darauf an, auch wo genau das neue Stadion dann startet. Also sollte es noch vor dem Beginn der ersten Liga und des möglichen Aufstiegs fertig sein, hast du dann USA Championship-Spiele weiter mit den bekannten Gegnern. Reicht das, um mal eben 10.000 weitere Fans aus der Stadt anzuziehen oder nicht? Weil sobald sie in der ersten Liga sind, hat man natürlich dann den ganz berühmten, ich würde sagen, Pittsburgh-Pull. Also weil Pittsburgh ist ja eine bekannte Sportstadt, überall mag man die Teams aus Pittsburgh. Das könnte ja dann schon reichen, weil ne, erste Liga, Pittsburgh reicht. Ob es in der zweiten Liga reicht, bin ich mir echt nicht sicher. Einfach weil man sieht ja bei Teams wie Louisville, auch wenn die meistens um die 10.000, 11.000 Zuschauer haben, da gibt es auch genügend Spiele, wo die weniger als 10.000 haben. Und 15.000 oder sagen wir mal 12 regelmäßig zu halten, muss schon gezeigt werden. Ich bin also gespannt. Ich finde, das Stadion gibt mir jetzt nicht so viel her, was ich total schön finden muss oder hässlich finden muss. Aber solange die schöne Aussicht bestehen bleibt, bin ich ganz ehrlich, ergibt Sinn. Weil bei einer 5.000 Stadionkapazität immer mit 4.800 4.900 zu haben, zeigt ja schon, dass Interesse da ist. Und daher, ich bin zufrieden, ich bin glücklich und hoffe, es wird auch realisiert. Weil wir kennen ja in den USA und generell, Stadionprojekte sind toll, wenn man sie plant, aber die Ausführung lässt manchmal zu wünschen übrig.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Faktor Erste Liga tatsächlich so viel Einfluss haben wird. Ich glaube, was eher helfen wird und eher wichtig ist, und das wird noch eine interessante Frage werden, ist die Frage, wie kommt man dorthin? Weil aktuell, die sind halt auf der anderen Flussseite von der Stadt im Prinzip. Und dementsprechend, die meisten müssen irgendwie erstmal hinkommen. Viele kommen aktuell mit dem Auto, aber bei 5.000 Personen braucht man einen erheblich kleineren Parkplatz als bei 15.000 Personen. Und ich überlege gerade, wo da noch Platz für Parkplätze wäre. Also das könnte noch eine interessante Frage werden. Und ja, ob wirklich der Faktor Erste Liga da so sehr zieht, da wäre ich mir nicht so sicher. Also die Steelers sind halt wahnsinnig präsent in der Stadt. Das Baseballteam ist auch sehr präsent in der Stadt. Aber die anderen Mannschaften waren es jetzt bis dato nicht so. Klar, aktuell Riversound sind aktuell auch natürlich eine zweite Liga. Aber nur die Frage ist, welche Liga sie sind, weiß ich nicht, ob das wirklich so viel Einfluss hat. Da würde ich eher behaupten, ist der Einfluss vor allem daran gelegen, wie kommst du zum Stadion. Und das Stadion vom Baseballteam und auch das von den Steelers, die sind halt recht gut, jedenfalls auch zu Fuß zu erreichen, weil sie schon recht nah in und an der Stadt sind. Das ist hier in dem Fall nicht der Fall. Also warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Aber wir haben jetzt hier zumindest einen sehr großen Hinweis darauf, welches weitere Team Interesse an der ersten Liga hat, wenn sie dann kommt. Hast du sonst noch etwas?
Nö, tatsächlich nicht. Ich würde mich nur wirklich freuen, wenn die Super League sich ein Beispiel in Pittsburgh nimmt und einfach transparenter ist, was die Pläne angeht. Denn gefühlt einen Tag vorher rauszufinden, dass die neue Saison startet, ist irgendwie kontraproduktiv. Denn sonst hätten wir ein bisschen mehr Hype hier veranstaltet, anstatt jetzt euch zu sagen, ach ja, übrigens, da war ja was. Und daher, naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
Ja, exakt so ist es. Gut, wir machen eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen jetzt mal an die Ostküste, schauen uns mal an, was da so los ist. Nämlich die Partie zwischen Loudoun United FC gegen Indy 11. Vor der Partie, was hättest du erwartet, wie diese ausgehen würde? Wahrscheinlich nicht mit vielen Zuschauern.
Ja, also mit vielen Zuschauern hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ich hätte mit einem Sieg für Loudoun gerechnet. Auch wenn sie aktuell in einer ziemlichen Formschwäche sind, verglichen mit ihrem Saisonstart, kamen sie mir trotzdem noch stärker als Indy vor, die jetzt seit Jahren irgendwo in der Bedeutungslosigkeit rumdümpeln. Daher hätte ich tippen müssen, hätte ich gesagt, keine Ahnung, 1-0, 2-1, Hauptsache Loudoun gewinnt. Das war so mein Bauchgefühl.
Man muss dazu auch sagen, der letzte Sieg von Loudoun war am 15. Juni gewesen. Seitdem gab es nur Unentschieden oder Niederlagen. Von daher, formtief ist da noch recht nett gesagt, lief die letzten Wochen so gar nicht gut. Aber deswegen gehen wir mal in die Partie rein. Wie haben sie sich denn geschlagen? Also ich fand ja, dass Loudoun in der ersten Halbzeit sich durchaus gut verkauft hat, da auch durchaus gute Chancen hatten. Ein Lattentreffer war ja mit dabei gewesen. Und auch so fand ich so in der ersten Halbzeit war sie doch das durchaus dominantere Team.
Ja, ich muss zugeben, man könnte sagen, der Trainer hatte das richtige Händchen, was die Wechsel anging. Mit denen kam nochmal neue Energie rein und die haben auch dann das Spiel wirklich spannender gemacht. Vorher war jetzt nicht wirklich krass viel zu sehen von beiden Mannschaften. Das war so für mich so der Augenmerk an der Partie. Das Augenmerk.
Was war denn so die erste Szene, die dir besonders aufgefallen ist?
Das war in der 18. Minute. Da hat das Talent von Loudoun, Abulatif Abukura hatte einen sehr schönen Gewaltschuss, der allerdings an die Unterlatte vom Tor von Indy gegangen ist und von dort wieder rausgehüpft ist. Das war so der erste Wachmacher der Partie und die erste richtig gute Torchance in meiner Wahrnehmung, aber auch das Einzige, was ich in der ersten Halbzeit aufgeschrieben habe.
Ja, genau. Wie gesagt, London hatte noch so ein paar andere Chancen, aber der Lattentreffer war natürlich schon auch mit das Beste in den ersten 45 Minuten. Die zweite Halbzeit fing dann erstmal, durchwachsen an, aus Laudens Sicht, weil sie in Rückstand gerieten nach einer Ecke. Und das war, also ehrlich gesagt, ich fand das irgendwie nicht so richtig gut verteidigt, weil man stand zwar da, aber irgendwie stand man nicht sinnvoll. Und es gab dann die Möglichkeit, das war ein ziemliches Gewusel, wie gesagt, Ecke, der Ball wird vors Tor geschossen, kurz vorm Tor sozusagen. Und alle stehen da auf einem Haufen. Mit dem Fuß wird der Ball irgendwie nochmal verlängert oder Richtung Tor geschossen. Von da aus geht er aber nicht direkt ins Tor, sondern wird dann nochmal nachgeschossen. Also, wie gesagt, viele Füße, viel Gewusel. Da fehlte mir ein bisschen das Konzept. War jetzt auch kein schönes Tor, aber es war ein Tor. Und dementsprechend ging in dem Fall dann aber Indy in Führung. Mit ihrer gefühlt ersten Chance. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wirkte ein bisschen so.
Und dann kamen so die ersten Minuten der Einwechselspieler für Loudon. Denn sie wechselten einen Spieler ein, der wichtig wurde, und zwar Kimi Ordóñez. Und da fiel mir so ein bisschen mal wieder das typische Torwartspiel auf. Du kannst der Geilste sein und gut spielen, aber in der nächsten Szene siehst du dann wieder doof aus oder ein bisschen unglücklich. Denn in der 62. Minute hatte Hunter Sult im Tor von Indy eine richtig gute Parade, als eine hohe Flanke perfekt abfing. Doch nur eine Minute später kriegte eben Kimi Ordóñez den Ball, nachdem Zach Ryan den Ball noch weiter tropfen ließ und hat dann aus, ich schätze mal, 3-4 Metern Entfernung rechts im Strafraum nicht viel anderes zu tun, als den Ball bequem ins Tor reinzuschießen. Und so, ja, erlebte der Torwart innerhalb von 60 Sekunden so ziemlich alle Gefühlslagen von, hey, ich habe gerade eine richtig gute Parade gemacht, zu scheiße, der Ball ist reingegangen. Und ja, so glich dann Loudon aus durch den Einwechselspieler Ordóñez, der genau das dafür macht, wovon man da ist als Stürmer. Den Ball nehmen, reinziegeln und das war's auch.
Das Problem war, es war aber auch nicht das einzige Tor und so aus Perspektive Gefühlslage des Torhüters wieder eine doofe Gefühlslage. Obwohl ich ihm in der Szene, die jetzt kommt, gar nicht mal so die Schuld geben würde, sondern es ist so ein klassisches Verteidiger-Ding. Wir haben die klassische Situation, der Ball wird lang und weit nach vorne geschossen. Und man versucht irgendwie den Mitspieler natürlich zu finden. Das klappt dann auch. Problem ist aber, dass Elvis Amor, derjenige, der den Ball bekommt, zwar einen Verteidiger noch bei sich hat, aber das Laufduell gewinnt er recht sicher, muss dann im Prinzip nur noch, so ein bisschen ins 1:1 gegen den Torhüter. Der kann aber in der Situation schon gar nicht mehr so viel machen, weil alles recht schnell geht und alles auch schon recht nah bei seinem Tor war. Also da nur noch ein Stück rauslaufen kann, aber nicht so wahnsinnig viel. Das macht es für ihn natürlich einfacher und dementsprechend führen sie dann jetzt. Also in dem Fall ist es dann Indy, die wieder führen.
4 Minuten später gibt es ein Tor, das ich sehr kurios finde und nicht wirklich gut beschreiben kann. Man könnte sagen, es war eine Mischung aus Rumpelfuß und der Boden war glitschig. Denn es gibt einen Querpass von rechts zum rechten Strafraum. Mehrere Spieler gehen rutschend zum Ball hin, sowohl Verteidiger als auch Angreifer. Und irgendwie duselt dann der Ball von dort aus diesem Pulk ins Tor rein. Laut der USL-Webseite war Seth Ryan, der Stürmer von Loudon, fürs Tor verantwortlich. Also wirklich ein sehr großes Kuddelmuddel. Und das im Liegen.
Da scheinen sich die Quellen auch nicht ganz einig zu sein. Footmoot beschreibt, dass es Martinez gewesen sei. Aber gut, wer es am Ende gemacht hat, spielt jetzt nicht so die große Rolle. Und wenn die USL es sagt, dann bleibt es dabei. Es gibt noch ein weiteres Tor. Und das ist in der 86. Minute. In dem Fall ist es wieder Ordóñez, der den Ball bekommt. Er steht da, wo er also stehen soll, mittig direkt vorm Tor, bekommt den Ball vielleicht auch ein bisschen zufällig, zugepasst und schießt ihn aufs Tor. Der Torhüter kann blocken, allerdings eher mit dem Körper, jetzt nicht unbedingt mit den Händen. Und das sorgt dafür, dass der Ball wieder vor seinen Füßen landet. Und daraufhin macht er das, was er machen soll, nämlich nicht wieder dorthin schießen, von wo der Ball direkt kam, sondern in die andere Ecke. Und das klappt dann auch, sodass er noch ein Tor fällt.
Ja, ich muss zugeben, ich habe mich für Lauden echt gefreut in der Partie. Und wie gesagt, die Wechselspieler haben halt wirklich das Spiel entschieden. Weil vorher ging nicht wirklich viel. Und durch Hakimi Ordóñez, der für 2 Tore verantwortlich war, hast du wirklich das Richtige gemacht, den auch einzuwechseln. Und ja, mir gefällt es unterm Strich. Denn die Tore von Indy waren jetzt okay gemacht und waren auch stellenweise nicht perfekt verteidigt aus Sicht von Lauden. Aber für ein doch eher Underdog-Team wie Lauden endlich wieder in Spur zu kommen, hat mich doch gefreut, weil wäre doch mal schön, in den Playoffs andere Teams erfolgreich zu sehen, als die ewig gleichen Louisville, Charleston und ähnliches. Da können wir doch gerne die Pegasus aus Virginia doch mehr Freude machen.
Die Peace. Aber wenn man sich mal aktuell so ein bisschen die Eastern Conference anguckt, da hat sich in den letzten Wochen ein bisschen was verändert. Das wird dann nochmal spannend werden, wer es dann in die Playoffs schafft und wer nicht. Hartford zum Beispiel ist ja aktuell über den Playoff-Strich. Keiner weiß, wie sie das geschafft haben, aber lief die letzten Wochen ganz okay. Deswegen, da wird sich nochmal einiges ändern, denke ich. Das wird noch ein bisschen chaotisch werden, aber es macht es umso spannender. Dann gehen wir mal in eine weitere Partie, nämlich Sacramento Republic durfte zu Hause spielen und empfing die Jungs von Oakland. Vorab wieder, was wäre dein Tipp?
Ich hätte auf ein Unentschieden getippt. Also nicht, weil Oakland so gut ist, sondern einfach nur, weil es ein klassisches Cali-Derby ist. Und Derbys sind ja meistens eine enge Kiste. Und ich muss zugeben, wenn man nach Kreativität und Design der Trikots geht, hat es auch keinen Sieger verdient. Denn Sacramento auf der einen Seite lief in einem roten, fast schon Schlafanzug technischen Trikot durch die Gegend, während ja Oakland im weißen Trikot mit grün-gelbem Schulterbereich durch die Gegend latschte. Und daher, ja, ich ging von einem Unentschieden aus und als ich die Trikots sah, war ich mir recht sicher, dass es hier keinen Sieger verdient gibt.
Künftig entscheiden sich die Ergebnisse anhand der Trikots. Also gebt euch Mühe mit den Trikots. Gehen wir mal in die Partie. Und die Partie fängt ähnlich an wie die, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die Gäste gehen nämlich in Führung. In dem Fall ist es die ganz klassische Situation. Der Querpass im Strafraum. Und dann wird es nicht ganz so klassisch, weil der erste Spieler von Oakland verpasst den Ball. Sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Der zweite Spieler, in dem Fall ist es Gormeth, der direkt dahinter steht, erwischt ihn und schießt ihn direkt aufs Tor dann.
Es wurde nochmal besser für die Jungs in der Partie, denn Sacramento hatte eine sehr, sehr gute Möglichkeit, zum Tor zu kommen, gerade mal 7 Minuten später. Und dort war es Rodrigo Lopez, eine Legende in der USL, die auch in den letzten Jahren Probleme mit langen Verletzungen hatte. Und der macht das, was man machen muss, als großer Name eines Teams, ja, eine entscheidende Situation nutzen. Denn er hatte einen Freistoß vom rechten Strafraumrand und schlänzt den Ball mittig am rechten Pfosten rein. Direkter Freistoßtreffer, Ausgleich für Sacramento und sein Team ist wieder voll in der Partie.
Da wir gerade eben schon mal ein Tor hatten, wo ein Spieler den Ball verpasste, machen wir das Gleiche nochmal von vorne. Nicht exakt die gleiche Situation, aber wir haben ein ähnliches Element dabei. Wir sind in der 33. Minute und Blake Willey spielt einen Pass Richtung Strafraum, der quasi ein Durchstecken ist. Allerdings muss man dazu sagen, war das in meinen Augen gar nicht so beabsichtigt, weil der Ball eigentlich zu einem anderen Spieler gehen sollte. Der verpasst ihn allerdings, weshalb der Ball weiterrollt. Und letztendlich ist es dann Perano, glaube ich, derjenige war, der sich den Ball holen konnte und dann das Tor machte. Also auch da wieder ein bisschen Zufall mit dabei. Aber auch da führte der Zufall zum Tor.
Manchmal braucht man ein bisschen Glück. Wie heißt der Satz? zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch Pech dazu. Hier ist so ein bisschen das Gegenteil. Man hat nicht wirklich dieses Talent, aber ein bisschen Glück und schon trifft man plötzlich wieder bei Toren, die man an einem normalen Tag nicht treffen würde. Aber ein Derby wäre ja kein Derby, wenn eine Mannschaft sich nur vermöbeln lässt. Und in der 45. Minute gibt es den Ausgleich für Oakland. Da muss ich zugeben, war ich ein bisschen beeindruckt durch den spitzen Winkel des Tors. Denn Wilson kriegt den Ball nach einer hohen Flanke kurz vorm Strafraum, nimmt den per Brust an, läuft dann noch ein Stück weiter und ist dem rechten Pfosten schon ziemlich nah und schafft es dann, den Ball mit Drehung und mit Wucht links oben reinzuhauen. Das war jetzt keine klassische, wirklich gute Lage, wo man noch den Ball oben reinzirkeln kann. Aber so, schönes Tor für Oakland und die Jungs aus, ja, dem Städtchen mit den sonst schönen Trikots gleicht wieder aus.
Allerdings gibt es noch ein Tor, was auch sehr schön ist. Nämlich ein direkt versenkter Freischusstreffer, beziehungsweise ich glaube, es war in dem Fall kein Freischusstreffer, aber es war ein Distanztreffer, der in der 54. Minute verursacht wurde und die Situation mit sich brachte, dass es dann jetzt plötzlich wieder 3:2 stand.
Wenn es eine Sache gibt, für die Oakland unter Benny Feilhaber bekannt ist, dann A, dass es mit ihm wirklich besser läuft und B, dass das Team sich nicht so schnell aufgibt. Und so gab es hier kurz vor Schluss dann nochmal, ja, das nächste Tor für Oakland, um ihnen wenigstens einen Punkt zu verschaffen. Und das war wieder recht klassisch. Es gab eine Ecke von rechts, es gab einen Spieler mit dem Kopfball und damit dann das 3:3 im Ausgleichstor und zugleich der Endstand. Hier interessant, es war ein recht bekannter Name, den man auch aus der MLS und generell aus den Nationalmannschaften kennen könnte, denn es ist der Mexikaner mit dem deutschen Namen Jürgen Damm. Der verwandelte die Ecke per Kopf und ja, gleicht so die Partie aus. Ich muss sagen, eine sehr unterhaltsame Partie, aber wie schon gesagt, bei einigen Toren war wirklich Glück mit dabei und an normalen Tagen wären die so nicht gefallen. Aber unterm Strich, 6 Tore, unterhaltsam für uns neutrale Zuschauer und für Oakland eine weitere, ja, durchaus gute Leistung.
So ist es, genau. Dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal eine kurze Pause und dann springen wir in die League One und da kann man ja schon mal anteasern, da wurde es dann auch wieder mal wild. Also, bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast.
Dirk Nowitzki, NBA-Star, kontrolliert, diszipliniert, ein Mann, der auf dem Spielfeld eigentlich nichts dem Zufall überließ. Doch dann das. Seine Verlobte wird in seiner Villa vom FBI verhaftet. Als gesuchte Betrügerin, als Hochstaplerin mit über 10 falschen Identitäten. Wie konnte das passieren? Und wie konnte er das nicht bemerken? Wie konnte er sich so täuschen lassen? Tatort Sport, der Nowitzki-Fall, eine Geschichte über Liebe, Lüge und die große Frage, was passiert, wenn du für alles trainiert bist, außer für das echte Leben? Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir gehen erstmal in die entspanntere Partie, die nicht ganz so wild ist. Nämlich Richmond Kickers gegen Tormenta SC. Was erwartet uns eigentlich in dieser Partie? Womit muss man rechnen?
Ich bin ehrlich, beide Mannschaften haben in der Saison nicht sonderlich gut glänzen können bisher. Richmond seit Ewigkeiten in der Formkrise. Tormenta hier und da mit guten Ansätzen, die jetzt plötzlich unerwartet ihren Cheftrainer verloren haben, bei der er zurückgetreten ist. Und sie jetzt einen Interimstrainer haben, der vor einem Jahr sehr negativ aufgefallen ist. Denn McKeever wurde ja bei Knoxville aufs Abstellgleis gestellt, nachdem er da ja wegen, Beleidigungen und Missverhalten gegenüber den Spielern negativ aufgefallen ist. Und daher ging ich ehrlich gesagt so von der Partie von kann nicht gegen will nicht aus oder will nicht gegen kann nicht, je nachdem, wie man es drehen möchte. Und am Ende, muss ich sagen, war es doch eine sehr unterhaltsame Partie.
Unterhaltsam war sie auf jeden Fall. Und an Toren hat es jetzt auch nicht so sehr gemangelt. Also die Zuschauer vor Ort sind, glaube ich, auf ihre Kosten gekommen. Ich weiß gar nicht, was für eine Motto-Night war. Vielleicht war es sogar $1-Hotdog-Night. Dann hat es sich dann doch mehr gelohnt. Aber gehen wir mal in die Partie. Völlig abseits von jedem Hotdog. Die Partie fing schon in der 19. Minute mit dem ersten großen Highlight an und war so ein ganz klassischer Konter. In dem Fall ist es einfach, ja, wie gesagt, Konter und dann schnelle Bälle, schnelle Pässe nach vorne. Der Angreifer läuft so weit wie möglich, natürlich Richtung Strafraum. Der Verteidiger und der Torhüter sagen sich, wollen wir jetzt nicht so sehr die Situation, gehen beide auf den Angreifer los, holzen ihn ein wenig um und dann kommt der Pfiff und der Elfmeter. Das war also in dem Fall, der Elfmeter war für Tormenta und man muss schon sagen, das war von Richmond gar nicht so gut verteidigt, weil wirklich, also beide sind einfach nur auf ihn rauf. Da steckte wenig Taktik hinter.
Ich muss zugeben, das nächste Tor fand ich auch eher schlecht verteidigt von Richmond. Denn Gabriel Cabral hat die Möglichkeit, ganz bequem, während seine Mitspieler am Ball sind, zum Strafraum zu laufen. Alle Verteidiger sind komplett auf den ballführenden Spieler fokussiert. Keiner achtet darauf, was sonst noch so passieren könnte. Und dann passiert das ganz Klassische. Der Ball wird quergelegt zu Cabral, der alleine im Strafraum ist, der vor sich nur Wiese hat und keine Abwehrmauer. Ja, und der schlänzt den Ball ins Tor und so steht es dann 2-0 für Tormenta nach gerade 31 Minuten. Da weiß ich echt nicht, was die Richmond Kickers gemacht haben, denn getreten haben sie weder die Spieler noch den Ball.
Allerdings ist ihnen irgendwann aufgefallen, dass sie kicken können oder kicken sollten, nämlich in der 40. Minute. Sie haben einen Eckball, der Eckball wird natürlich ganz klassisch getreten, der Kopf ist dort, wird Richtung Tor geköpft, aber eigentlich wird es eher so ein bisschen verlängert. Der Ball geht Richtung Tor dann irgendwie, wie immer, es ist ein bisschen Gewusel dabei, wird auf der Linie gestoppt. Und dann kommt der Kicker Stella, der nimmt den Ball und schießt ihn dann aufs Tor. Ihm wird es an der Stelle dann auch schon wieder recht einfach gemacht. Das war in dem Fall von Tormenta nicht gut verteidigt. Also die Ecke sollte man dann irgendwie schneller rausbekommen. Beziehungsweise wenn man dann schon auf der Linie stoppt, dann sollte der Ball halt nicht wieder genau beim Gegenspieler landen. Genau das ist in dem Fall aber passiert.
Und das nächste Tor, muss man sagen, hätte auch so nicht passieren müssen oder passieren sollen, meiner Meinung nach. Denn in der 70. Minute, also schon 30 Minuten später, gibt es den Ausgleich für Richmond. Und da reichte ein Pass, der mal eben durch die quasi defensiven Mittelfeldspieler und durch die Abwehr durchlief, aus, um den Torwart in arge Bedrängnis zu kriegen. Darwin Espinal, der nicht zum ersten Mal in der Saison trifft, setzt sich gut durch die Lücke durch und kann dann ganz bequem alleine aufs Tor zu laufen. Die Abwehr ist bestimmt 3-4 Schritte hinter ihm und kann nicht mehr rechtzeitig reagieren. Austin Peck im Tor von Tormenta kommt natürlich raus und will den Winkel verkürzen. Dadurch wird der Rest des Tores frei und so muss dann Espinal nicht viel tun, außer unten ins leere Tor einzuschieben. 2-2, Ausgleichstreffer, die Partie ist wieder offen und ja, doch recht einfach gemacht für Espinal in der Szene, muss ich sagen. Also mit einem Pass alles komplett auszuhebeln und dann den Torwart alleine zu lassen, das war echt nicht gut verteidigt.
Allerdings passiert Ähnliches auf der Gegenseite, also nicht Ähnliches, aber ein ähnliches Problem passiert auf der Gegenseite und das nur 3 Minuten später. Der Torhüter, glaube ich, war es gewesen von den Richmond Kickers, es kann auch ein Verteidiger gewesen sein, schoss den Ball hoch und weit nach vorne. Der Ball landete allerdings bei einem Gegenspieler und die leiten daraufhin schnell den Konter ein. Es sind eigentlich genug Verteidiger von den Richmond Kickers in der Nähe, könnten eingreifen, machen sie aber nicht, sondern sie reagieren einfach so wie gar nicht, stehen recht phlegmatisch da an der Stelle rum, gucken zu, wie die Situation passiert und ja, sie lassen ihren Torhüter sehr, sehr stark alleine. Der muss sich dann gegen Steffen irgendwie versuchen durchzusetzen, das klappt nicht so sehr, das 1-1 verliert er dann und der Ball geht ins Tor, sodass Tormenta jetzt wieder führt. Wem ich an der Stelle wenig Schuld gebe, ist dem Torhüter. Sehr viel Schuld geht der definitiv an die Verteidigung. Es kann nicht sein, dass der Ball so etwa auf der Mittellinie abgefangen wird durch einen durchaus undurchdachten Schuss, aber dann sich auch keiner mehr bewegt und bemüht, da irgendwie zu verteidigen oder da an diesen Ball zu kommen. Es war ja noch ausreichend Platz. Es war ausreichend Zeit, um da zu reagieren. Das passiert aber nicht.
Bin ich dabei. Also Pablo Jara ist nicht umsonst ein Meistertorhüter. So wurde er damals mit Tormenta Meister im Jahr 2022. Hatte man das Problem, dass er körperlich recht klein gewachsen ist. Also für einen Torwart ist er nicht sonderlich groß. Und er ist auch nur die Nummer 2. Das heißt, er muss sich ja sowieso quasi noch mehr anstrengen, um wenigstens auf demselben, in Anführungszeichen, Niveau zu sein. Und du machst dir dann keine große Freude selber und Freunde im Team, wenn du natürlich regelmäßig Gegentore kassierst. Und hier dann so alleine gelassen zu werden von deiner Verteidigung, kann ich völlig nachvollziehen, dass er sich danach aufgeregt hat und halt wirklich gemeckert hat. Sehe ich genauso. Und ja, so verliert dann am Ende Richmond, nachdem sie ja vom 0-2 noch zurückgekommen sind. Völlig unnötig. Aber für den Tormenta war es dann der 2. Auswärtssieg in der Saison. Und ich finde so, was die Bissigkeit angeht, auch nicht unverdient.
Was in der Partie aber deutlich wurde, beide Teams haben definitiv größere Baustellen, an denen sie arbeiten müssen. Weil beide Teams Momente hatten, die ihnen nicht passieren sollten. Wenn man dann auf einen Gegner wie zum Beispiel Louisville trifft, dann endet es gleich mit einem ganz anderen Ergebnis. Gehen wir mal in die andere Partie, die ich ja schon angeteasert hatte und die überraschend wurde, beziehungsweise die nicht so endete, wie man es eigentlich die meiste Zeit über erwartet hätte. Und da sind Faktoren passiert, die, nennen wir es mal, interessant sind. Ich spreche von der Partie Texoma gegen AV Alta. Wir hatten ja letzte Woche schon mal über AV Alta gesprochen, aber diese Woche die Partie, die muss man sich definitiv mal angesehen haben. Vielleicht sprechen wir am Ende der Saison nochmal über eine Szene. Wir werden sehen. Aber gehen wir erstmal in die Partie. Für Texoma fängt es nämlich ganz gut an. Die sind, fand ich, in der ersten Halbzeit waren sie sehr auffällig, gerade auch schon in den ersten Minuten hatten sich da erste Chancen erarbeitet, immer wieder versucht, Druck aufzubauen, nach vorne zu kommen, so viel wie möglich zu stürmen, die ein oder andere Torchance schon zu haben. Also das sieht schon gut aus und wird nach 22 Minuten dann auch belohnt. Der Druck vor allem wird belohnt, weil ein Verteidiger, sagen wir es mal so, er achtet nicht so richtig darauf, wer in seiner Umgebung steht. Und in dem Fall ist es Javonay, der sehr nah bei einem Verteidiger steht, der nicht genau hinschaut, sich den Ball sehr leicht abnehmen lässt. Daraufhin kann er einfach dann mit dem Ball noch ein paar Meter laufen, zieht von außerhalb des Strafraums ab und steht 1-0 für Texoma.
Das nächste Tor ist auf jeden Fall sehr kurios gewesen und ich bin sehr sicher, dass da noch eine Abfälschung mit eine Rolle gespielt hat. Denn in der 27. Minute, also gerade mal 5 Minuten später, kriegt Ajmir Spengler eine sehr gute Torschussmöglichkeit und er schießt von links mit Wucht in Richtung Tor. Der Ball fliegt an den einen Fuß eines wahrscheinlichen Verteidigers, wird von da abgefälscht, prallt an die Latte und geht dann hinter die Latte unten rein. Also hatte so ein bisschen was von Flipper, wenn die weiße Kugel erstmal gegen 50 die Gegenstände geflogen ist, um dann ins Ziel reinzukullern. So sah es ja ein bisschen aus, nur quasi eher hochkant statt seitlich. Hübsch gemacht, ein bisschen Glück mit dabei, aber Texoma dreht auf zur 2-0 Führung.
Ja, und wenn eine Sache schiefläuft, okay, wenn zwei Sachen schieflaufen, doof. Aber in dem Fall machen wir das Quartett sozusagen bald voll. Denn wenn man so Bilderbuchfehler aus einer Verteidigung erleben kann, dann kommt hier auch noch ein Fehler, der ist ganz entscheidend. In dem Fall ist es der Keeper, der den Ball aus dem Strafraum passen will. Allerdings achtet er nicht darauf, wo er den Ball hinpasst. Und er passt den Ball genau in die Füße von Luke McConaughey. Der ist allerdings Spieler von Texoma und nimmt den Ball natürlich dankend an, läuft 2-3 Meter, steht damit an der Strafraumgrenze und zieht einfach ab, hat sein Tor und Texoma führt 3-0. Und alle drei Tore entstanden dadurch, dass man wirklich grobe oder fahrlässige Fehler in und um den Strafraum gemacht hatte.
Stichwort Fehler. Die nächste Szene entscheidet, können wir schon mal sagen, die Partie. Nur war es nicht direkt ein Fehler aus dem Sinne davon, dass man einem was Falsches unterlaufen ist, sondern im Sinne, Es war ein, könnte man sagen, menschlicher Fehler. Und zwar, die liebe Anne und ich reden ja nicht zum ersten Mal über die USL League One. Und wir hatten regelmäßig die Szene, dass wir uns sogar gefragt haben, ob das jetzt die dümmste Art und Weise gewesen ist, um vom Platz zu fliegen. Alleine diese Saison hatten wir sicherlich schon zwei rote Karten, die völlig bescheuert gewesen sind. Aber diese Szene ist definitiv Anwärter auf einen Top-2-Platz. Denn Kalfo, der Spieler von Texoma, hatte schon eine gelbe Karte in der Partie und holt sich in der Szene die zweite ab. Was passiert? Kein dummes Foul, kein Meckern mit dem Schiri, nichts in der klassischen Szene, um eine zweite gelbe Karte zu bekommen. Texoma führt 13-0, hat noch fast 40 Minuten zu spielen und er entschied sich auf, ich habe keine Ahnung warum, Zeitspiel. Denn Avi Alter sollte einen Einwurf bekommen. Er hatte den Ball und anstatt ihn quasi dem Avi Alter-Spieler zu geben, rennt er an der Seitenlinie mit dem Ball für ein paar Sekunden lang weg und wirft dann den Ball hinter sich in Richtung des Avi Alter-Spielers. Während er dann auf den Platz zurückrannte, lief ihm die Schiedsrichterin schon hinterher, ließ sich nicht auf seinen Blödsinn ein und gab ihm dafür die zweite gelbe Karte. Das heißt, Texoma muss ab der 56. in Unterzahl spielen für, ich habe keine Ahnung warum, Zeitspiel.
Ja, also die Aktion ist wirklich sehr, sehr dämlich. Da hat er seinem Team null Gefallen mitgetan und gebracht hat's noch viel weniger. Wobei, vielleicht ja doch für irgendwen. Wir werden es dann noch sehen. Die Antwort auf dieses dumme Verhalten kommt bereits 2 Minuten später. Denn in dem Fall hat Avi Alter einen Freistoß. Der ist außerhalb des Strafraums, aber nicht so weit weg. Und wird einfach mal kurzerhand direkt ausgeführt und getroffen. Heißt also, Avi Alter mit dem 3-1 in dem Fall, immerhin aber ein Lebenszeichen, dass sie noch da sind.
Und dann folgen noch 2 Tore, die von der Idee eigentlich ziemlich gleich sind und vor allem nicht wirklich krass spektakulär zu erklären sind. In der 60. Minute, also 2 Minuten nach dem 3-1, trifft Avi Alter erneut. Und das war die klassische Situation, ein Tor zu erzielen. Der quasi Vorlagengeber läuft ein bisschen quasi am Pfosten entlang, sieht seinen besser platzierten Spieler in der Mitte und legt den Querpass rüber. In dieser Szene war es Weimar Martinez, der in der Strafraummitte steht, sieht, wie sein Mitspieler am rechten Pfosten entlang läuft, der legt ihm den Ball quer. Der Keeper muss erstmal mitlaufen vom rechten Pfosten zum linken, aber da ist der Ball schon an Martinez Füßen und der kann dann den Ball aus maximal 3-4 Metern ins Tor einschieben. Und so steht es dann 3-2 für Avi Alter, die noch ein einziges Tor davon entfernt sind, ein 0-3 immerhin zu einem Pünktchen aufzuholen.
Na gut, du hast es ja schon angeteasert, da fällt auch noch ein Tor. In dem Fall ist es die 89. Minute und wir befinden uns wieder in der Nähe vom Strafraum von Texoma. Es gibt ein Foul, ein sehr offensichtliches Foul. Dafür gibt es ganz selbstverständlich den Freistoß. Der wird sehr, sehr schnell ausgeführt. So schnell, dass die Verteidiger von Texoma kaum den Arm heben können. Aber sie machen es trotzdem. Sie spielen nicht, sondern sie heben einfach den Arm, bleiben an der Stelle stehen und gehen davon aus, dass ihn jetzt gepfiffen wird. Allerdings passiert das nicht. Der Ball ist also jetzt hinter ihnen schon mit dem Angreifer. Und dann, du hast es schon gesagt, es ist im Prinzip wie die Situation davor. Ein Querpass in den Strafraum. Da steht man dann und das Tor ist da. Heißt also 3-3 in der 89. Minute. Und man hat einen 3-0 Rückstand aufholen können innerhalb von nicht mal einer halben Stunde. Ja doch, etwa einer halben Stunde. Pi mal Daumen.
Ja, also ganz ehrlich, Texoma, da habt ihr endlich mal geschafft, fußballerisch zurück in Form zu kommen. Führt 3-0 zu Hause. Müsst nicht mehr viel machen, außer die Partie irgendwie locker flockig runterzuspielen. Und dann habt ihr euch selber so aus der Partie rausgehauen. Denn Avi Alter ist weit vor euch in der Tabelle. Die wissen, wie man Tore schießt. Auch auswärts. Naja, so bleibt Texoma eben das Tex-Mex-Team aus Oklahoma und nicht wirklich Titelanwärter. Unterm Strich eine weitere kuriose Partie in der USL League One. Aber ganz ehrlich, dafür gucken wir sie ja ganz gerne. Weil es gibt jede Woche irgendwas Kurioses, irgendwas Schönes, irgendwas Spannendes. Und naja, wir können ja nicht drüber meckern.
Die Unterhaltung ist da. Daran scheitert es nicht. Apropos Unterhaltung. Gibt es am Wochenende eine Partie, die du unbedingt empfehlen würdest?
Das ist eine sehr gute Frage. Was wir noch kurz erwähnen können, der USL Jägermeister Cup fand ja die Woche statt. Und da gab es 4 Partien. Indy hat sich im Elfmeterschießen gegen Greenville die Pleite abgeholt. Womit Greenville weiterhin als einziges League One Team im Halbfinale steht. Loudon hat gegen Sacramento im Elfmeterschießen verloren. Rhode Island gewann 1-0 gegen Birmingham. Und Hartford gewann 2-0 gegen San Antonio. Wodurch wir Greenville gegen Hartford und Rhode Island gegen Sacramento haben. Dann im Halbfinale. Aber zurück zum Wochenende. Denn da haben wir das nächste Spiel im Kiss My Sister Derby. Hartford trifft auf Rhode Island um 1 Uhr deutscher Zeit am Sonntag. Aufgrund der Brisanz des Derbys, aufgrund der Brisanz, dass Hartford aktuell das bessere Team ist, bin ich doch sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ob Hartford die mögliche Saison quasi entscheiden kann im Derby oder ob Rhode Island zurückkommt und wir dann auf ein mögliches Finale im USL Cup hoffen müssen, wo sich beide Mannschaften nochmal begegnen könnten.
Oh, USL Cup Finale, Hartford gegen Rhode Island wäre natürlich... Ja, das würde mir gefallen. Aber ja, es ist genau die Partie, die ich auch empfohlen hätte. Das sind zurzeit zwei durchaus interessante Teams, vor allem Hartford, die in den letzten Wochen überraschend gut geworden sind, nachdem man sie ja quasi schon abschreiben konnte. Und das wird, glaube ich, eine spannende Partie. Beide Teams werden sich da nichts geben, nichts schenken. Und hoffen wir mal, dass da viele Tore fallen und es ein gutes Aufeinandertreffen wird. Leider, muss man auch dazu sagen, ist die Partie mitten in der Nacht. Das macht es ein bisschen blöd. Wir haben an diesem Wochenende auch kein Spiel in der Championship, was zu einer schönen deutschen Zeit wäre. Aber gut, so ist es manchmal. Hast du ansonsten noch etwas?
Louisville gegen New Mexico würde ich noch gerne empfehlen. Das Top-Team aus dem Osten gegen das aktuell ein bisschen schlingernde Team aus dem Westen, was ja auch da eigentlich nicht schlecht ist. Das könnte sehr unterhaltsam werden. Und in der League One hätte ich noch das Spiel zwischen Omaha gegen AV Alta. Eins der Kellerkinder gegen ein Top-Team klingt jetzt nicht gerade nach einem Tipp, wenn man drüber nachdenkt. Aber Omaha hat gerade erst in der Nacht zu Donnerstag Charlotte mit 4-1 abgeschossen, die ja deutlich über denen in der Tabelle stehen. Und daher könnte es ein weiteres Spiel werden, wo der Underdog gewinnt. Oder der Undervogel in diesem Beispiel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und daher, ja, mein League-One-Tipp wäre Omaha gegen AV Alta. Entweder AV zeigt erneut, wie gut sie sind, oder Omaha gewinnt und macht damit den Titelkampf oben nochmal spannender. Und das wäre deswegen mein Tipp.
Also Undervogel ist ja schon... schwierig. Meine Theorie übrigens, warum Union Omaha Charlotte so deutlich besiegen konnte... Charlotte war es nicht gewöhnt, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Es waren über 2000 Zuschauer im Stadion. Das kennen sie von sich nicht. Gut, nach dieser Gemeinheit, hast du sonst noch etwas?
Nö, nicht wirklich.
Dann soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und dann ist ja auch die Super League wieder mit dabei. Und wir berichten mal, wie der erste Spieltag so stattgefunden hat. Bis dahin, viel Spaß beim Fußball, viele Tore und bis dann.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran... Du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.